Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast, dem Podcast von und für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von vielen tollen und starken Survivor Queens und außerdem voll mit Tipps und Tricks von ExpertInnen rund um das Thema Traumaaufarbeitung und vielem mehr. Wir sind Mai Nguyen, Traumatherapeutin, und Famia Atalanta, Sozialarbeiterin. Wir begleiten dich als Hosts durch diesen Podcast. Dieser Podcast wird dir von der gemeinnützigen Survivor Queen Organisation präsentiert und über Spenden finanziert. Wir wünschen dir viel Inspiration, viel Freude, viele Aha- und Heilungsmomente beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Survivor Queen Podcast. Ich bin Mai Nguyen und wir schauen uns heute ein Thema an, das ihr euch oft gewünscht habt, nämlich das Thema Täter-Introjekt und auch den Unterschied zur Täter-Loyalität. Was ist eigentlich was? Und an der Stelle, immer wenn wir so nah am Thema Trauma sind, über TäterInnen sprechen, ist es ganz, ganz wichtig, dass du für dich prüfst, ist das gerade ein relevantes Thema für mich? Tut mir das gerade gut? Hilft mir das auf meinem Heilungsweg? Oder reagiert gerade bei dir alles und du hast das Gefühl, wow, Alarm, ich muss hier weg? Dann mach gerne die Folge aus, hör sie dir vielleicht wann anders nochmal an, wenn es für dich stimmiger ist. Und damit starten wir heute zu einer Input-Folge, wo wir uns gemeinsam die beiden Begriffe ein bisschen näher anschauen. Die werden ja oft auch synonym verwendet, ne? Täter-Introjekt, Täter-Loyalität. Aber sie sind nicht synonym, sie haben aber Ähnlichkeiten miteinander. Deswegen lass uns erstmal anfangen, die einmal kurz auseinander zu halten. Ein Täter-Introjekt ist im Prinzip ein verinnerlichter Gedanke, ein Glaubenssatz, der zur Tatperson, zum Täter, zur Täterin gehört. Also es ist im Prinzip nicht dein Gedanke, es ist nicht dein Glaubenssatz, sondern du hast den von der Person übernommen. Während bei einer Täterloyalität, ne, da steckt ja das Wort loyal drin, du dich an die Person gebunden fühlst, meistens emotional, meistens auch eher so unbewusst, ne? So ein Gefühl von, ah, ich muss doch loyal sein, ich muss doch, ja, ich darf nicht gegen die Person sein. Und jetzt lass uns, ich hoffe, das ist ein bisschen klarer geworden, sonst geh gerne nochmal gerade eine Minute zurück und hör dir das nochmal an. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir die beiden auseinanderhalten können. Ne? Und jetzt gucken wir uns das Täter-Introjekt nochmal spezifischer an und danach die Täter-Loyalität. Also, das Täter-Introjekt ist eine übernommene Denkweise oder sogar ein innerer Anteil von dir, ne? Der quasi ja wie so ein Teil in dir, wie ein Täter denkt, wie ein Täter agiert. Und der ist wirklich davon überzeugt, der glaubt, das ist so. Das passiert leider sehr oft, ne, bei gerade bei Missbrauch in der Kindheit, Jugend, gerade wenn die Tatpersonen sehr manipulativ sind, ne, die uns quasi glauben machen wollen, du bist ja selbst schuld, du hast das doch gewollt und so weiter. Ne, so all solche Sätze, nichts wert sein, ich bin nichts wert, ich verdiene keine Liebe. Das sind alles Sätze, die häufig im Prinzip von den TäterInnen uns gegenüber entweder so oft oder so vehement gesagt worden sind oder vielleicht nicht mal gesagt, sondern gezeigt worden sind, dass wir das übernommen haben. Ne? So, und auch das ist wieder total normal. Ne? Gerade als Kinder ist es ja für uns total wichtig, dass wir uns anpassen an unser Umfeld. Und wenn unser Umfeld leider aus einem Täterin, mehreren Personen bestehen, die mir das immer wieder spiegeln, mir das zeigen oder sagen, dann ist die Chance sehr hoch und es ist eine unglaublich kluge Überlebensstrategie, ne, unseres Organismus, das dann zu übernehmen und das zu glauben. Weil nur wenn wir angepasst sind an unser Umfeld, können wir überleben. Ne, und das ist ja quasi evolutionär unser Ziel, zu überleben. Und das kann dann leider auf Kosten von unserer psychischen Gesundheit sein. Wie äußert sich das? Ne? Also woran merkst du, dass du ein Täter-In-Projekt hast? Oder lass uns noch einen Schritt zurückgehen. Wenn wir von Täter-In-Projekten sprechen, sprechen wir oft von Anteilen. Ne? Also ich hab einen inneren Anteil, der verhält sich wie ein Täter-In-Projekt oder der verhält sich wie ein Täter, sagen wir es eher so. Ne? Der redet mit mir so als, oh, immer machst du das falsch, nie kriegst du das hin, ah ja, ist ja kein Wunder. Also so dieses nicht mehr nur kritisieren, sondern schon so richtig truff, truff, truff. Das sind in der Regel Täter in Projekte oder vielleicht auch in Projekte von anderen Personen, ne, die dir bestimmte Sachen erzählt haben, die sie geglaubt haben. Und wenn ich von Anteilen spreche, dann meine ich einmal so die gesamte Spanne. Ne? Es können Ego-States sein, das kann, ein Teil deiner Persönlichkeit sein. Das kann, wenn wir bei Menschen mit mehreren Persönlichkeiten in einem Körper sind, ne, kann es auch eine Persönlichkeit sein aus deinem Diss-System oder mehrere. Ne? Also ich versuche das gerade einmal so mit so einem Rundumschlag zu nehmen. Na, also schau mal, wie es für dich passt und stimmig ist. Und ansonsten lass es liegen, auch vollkommen fein. Also, Täter-In-Projekte bezeichne ich hier erstmal als Anteile ganz allgemein. Täter-In-Projekte haben auch ganz oft Angst, sich zu wehren, Grenzen zu setzen. Und die sagen so Dinge wie, naja, es bringt ja eh nichts. Oder verhalten sich, ne, das habe ich eben schon gesagt, verhalten sich oft sowohl sich selber gegenüber wie TäterInnen, als auch anderen Menschen gegenüber. Ne, vielleicht kennst du das, dass du nicht nur dir selber gegenüber sehr streng bist, sondern auch bei anderen denkst, oh ja, klar, hat der das wieder nicht hingekriegt. Ne? Und da mal zu merken, aha, ne, ich bin nicht nur mir gegenüber so, sondern vielleicht auch anderen gegenüber. Und das merkt man vielleicht noch ein bisschen eher und fühlt sich vielleicht schneller, vielleicht einen Tick zu hart, einen Tick zu streng an. Ne, bei sich selber ist man ja oft so, ja, ist ja so. Und das ist immer auch der erste Schritt, ne, zu bemerken, dass da was ist, das da vielleicht nicht zu mir gehört. Warum entstehen Täter-In-Projekte eigentlich? Ne, wir haben es gerade schon gehabt, der Schutzmechanismus. Ne? Also für mich ist immer ganz, ganz wichtig bei der Traumaaufarbeitung, dass wir klar haben, dass alles, was unsere Psyche, was unser Körper, unser System für uns getan hat, auf unserem Heilungsweg oder vielleicht noch nicht Heilungsweg, sondern auf unserem traumatischen Weg, hat es das für uns getan. In der Regel waren das sehr, sehr kluge Entscheidungen. Es waren Schutzmechanismen zum Überleben. Und das einmal klar zu haben und jetzt nicht auch noch auf das Täter-In-Projekt zu hauen und zu sagen, oh nein, jetzt bin ich so doof und jetzt habe ich auch noch ein Täter-In-Projekt. Jetzt kriege ich ja die Krise, wie kriege ich den denn jetzt hier weg? Erstmal, wow, wir haben einen Schutzmechanismus, das ist aber toll. Wir haben den entwickelt, um eine unkontrollierbare Situation unter Kontrolle zu bekommen. Ne? Wenn ich mich anpasse, passiert mir nichts. Das könnte ja zum Beispiel ein Grund gewesen sein, warum unser System als Schutzmechanismus ein Täter und Projekt in uns aufgenommen hat, um zu sagen, naja, aber dann sind wir sicherer. Ne? Ein anderes Thema kann sein, wenn wir der Person sehr nahe standen, ne? Zum Beispiel ein Elternteil, dann ist es leichter, deren Sichtweise zu übernehmen, um einfach Schmerz und Frust und Wut zu vermeiden. Naja, wenn ich dem doch glaube, ja, okay, ich bin halt doof, dann muss ich da nicht immer gegen ankämpfen, sondern ja, dann stimmt das halt einfach. Was es natürlich nicht tut, ne? Aber zu der Zeit war das sinnig und cool System, dass du so gut auf mich, auf uns damals aufgepasst hast. Hm? In unserer Kindheit ist unser Nervensystem einfach darauf ausgerichtet, Autoritätspersonen zu glauben, egal wie falsch oder auch schädlich deren Aussagen und Handlungen für uns sind. Das einmal zum Täter-TäterInnen-Introjekt. Vielleicht magst du einmal durchatmen, vielleicht magst du auch einmal kurz Pause machen oder den Teil dir nochmal anhören. Also da kann man ganze Bücher zu schreiben, das ist und auch, ja, ist ein großes, großes Thema und ich wollte es jetzt einfach einmal für euch, mit euch hier einmal runterbrechen, schauen, wie kann ich die Dinge erkennen. Und ich glaube, ich hoffe, dass du jetzt ein Gefühl dafür hast, was ein Täter-Introjekt ist und vielleicht auch den einen oder anderen in dir erkennen. Und das muss nicht immer ein riesengroßer Anteil sein. Es können auch einzelne Sätze sein. Ich habe das auch manchmal, dass ich mir irgendwie was sage, so, oh, das war jetzt aber wieder doof, Mai. Und dann so, das war jetzt aber nicht so nett gesagt. Wo kommt die Stimme her? Wer sagt das? Aber ganz oft, wenn wir es nicht hinterfragen, denken wir, das sagen wir. Und dann höre ich da aber vielleicht die Stimme meiner Mama, die mir das leider relativ oft gesagt hat, als ich Kind war. Und dann merke ich, ja, das ist jetzt nicht so liebevoll. So mag ich aber gar nicht mit mir reden. Und dann können wir damit arbeiten. Und dann sind wir im Prinzip im Therapeutischen. Ich aber am Ende noch ein bisschen näher drauf ein. Lass uns das Geschwisterchen zum Täter-Introjekt anschauen, die Täter-Loyalität, die emotionale und oder auch unbewusste Bindung an die Person. Woran bemerken wir eine Täter-Loyalität? Das kann sich darin ausdrücken, dass du vielleicht das Gefühl hast, ja, ich kann den Menschen irgendwie nicht als schlecht sehen oder das Gefühl haben, der Mensch hat Schuld, vielleicht sogar in die Gegenrichtung. Ein Gefühl von den Menschen entschuldigen, den Menschen schützen, beschützen. Ja, aber der hat ja auch Gutes getan. Ein Bedürfnis nach Verständnis oder Mitgefühl für die Person haben. Andererseits vielleicht aber auch eine Angst, dann sind wir beim Thema Bindung und Beziehung und Entwicklungstrauma. Wenn du Angst hast vor einer Distanzierung von der Person, dann sind wir ganz schnell bei, da hat ein Anteil in uns Angst, dass ein Kontaktabbruch vielleicht Sterben bedeutet. Eltern, Kind ist das nun mal ganz oft, wenn wir die Bindung verlieren, dass wir evolutionär das Gefühl haben, oh ja, dann sterben wir, weil dann gibt es nirgendwo mehr Futter und dann sind wir tot. Also da, und da steckt ja auch beim Täter-Loyalität das Wort loyal drin. Also wenn wir uns von der Person distanzieren oder ihr Schuld geben, dann kann sich das auch wie Verrat anfühlen. Boah, nee, das war ja nicht alles schlecht. Also nee, das kann man so jetzt nicht sagen. Vielleicht fühlt sich das auch ein bisschen wie ein Verbot an. Ich darf nichts Schlechtes über den Menschen sagen. Du merkst schon, es hat hier eine andere Konnotation, also ein anderes Geschmäckle. Täter-Introjekt, Gedanken, Sätze, die wir uns sagen. Täter-Loyalität, mehr ein Gefühl zu der Person, ein Verbundensein, eine Angst, eine Sorge, sich abzuwenden oder sich nicht abwenden dürfen. Und warum entsteht so eine Täter-Loyalität? Natürlich auch, wie bei so vielen Traumathemen, erstmal als Schutzreaktion. Zum Beispiel kann es ja auch sein, dass Tatpersonen liebevoll waren. Wir erleben das häufig, dass Queens das berichten, dass sie sagen, naja, aber es war ja nicht alles schlecht. Also abgesehen von den Taten war der Mensch super liebevoll. Wir hatten eine schöne Zeit, wir haben Spaß, wir haben gelacht. Es war auch schön. So. Und dann erzeugt quasi der positive Teil, die positive Erinnerung, an der möchte man festhalten und sagt, nee, das war auch schön. Und dann ist da auf der Gegenseite aber, die Tat, die eben scheiße war. Zu dem Thema ambivalente Gefühle mache ich nochmal eine eigene Podcast-Folge. Das würde über das Thema heute hinausgehen, aber das gucken wir uns auch nochmal gemeinsam an. Also, Täterloyalität kann entstehen, wenn tatsächlich ambivalente Gefühle da sind. Der Täter, die Täterin eben auch positive Dinge getan hat, unabhängig von der Tat. Dann kann es auch sein, dass Loyalität aus Schuldgefühlen entsteht. Hö, wie aus Schuldgefühlen? Naja, so ein Gefühl von, nee, ich kann den Menschen jetzt nicht beschuldigen, weil der hat ja auch gelitten, der hatte ja auch ein schweres Leben. Oh ja, wie der aufgewachsen ist, da hat er mich ja im Vergleich dazu viel besser behandelt und so weiter. Na, also so im Prinzip die sich schuldig fühlen und deswegen, ja, du merkst schon, also das ist auch beim Erklären jetzt schon, kriege ich echt einen Gedankenknoten und das ist es auch irgendwo, ne? Also wir verknoten da Dinge und es ist ganz, ganz wichtig in der Therapie, in der Traumaintegration, in der Aufarbeitung, da diese Knoten Stück für Stück auseinander zu wuseln. Ne? So ein bisschen wie bei so einem Wollknäuel, was irgendwie verknotet ist, da Stück für Stück mal an so einem Faden ein bisschen zu ruckeln, ne? Nicht ziehen. Wir kennen das, wenn wir ziehen, wenn wir feste ziehen, werden die Knoten enger, sondern mal ein bisschen zu ruckeln und zu gucken, ah, womit hängt denn das zusammen? Ah, das hängt mit Schuldgefühlen zusammen. Ah, guck mal, da ist eine Loyalität, guck mal, da ist irgendwie Scham dabei. Und da quasi Stück für Stück die Fäden so ein bisschen voneinander zu lösen und zu sehen, was hängt womit zusammen? Was da oft noch mit reinspielt, was ich tatsächlich schon von einigen Queens gehört habe, ist so, ach, das ist ein ganz abstruses, ich darf nicht sagen, sonst bin ich ein schlechter Mensch. Also da sind wir auch schnell beim Christentum, wo ja Vergebung so ein ganz, ganz großes Ding ist. Ne? Also ich will jetzt nicht kein Christentum bashen machen und keine Religion und nichts bashen, aber es ist tatsächlich das Beispiel, das mir schon häufiger angetragen worden ist. Ne? So der Satz, ein guter Christ vergibt. Okay, was ist denn das Gegenteil daraus? Wenn ich nicht vergebe, wenn ich sage, hey, der Mensch hat das getan, dann bin ich ein schlechter Christ, dann bin ich ein schlechter Mensch. What the fuck? Na? Also so eine Täterloyalität kann auch quasi aus so einem gesellschaftlichen Druck, aus einer Sozialisierung entstehen, in der ich aufwachse. Ich hoffe, du hast damit einen guten Überblick bekommen über die beiden Begriffe. Ich fasse nochmal zusammen. Täter-Introjekt sind verinnerlichte Gedanken, Glaubenssätze und teilweise eben auch Handlungen, ne, die wir dann ausführen, die wir eigentlich von den TäterInnen übernommen haben. Bei der Täterloyalität geht es eher um emotionale, eher um Gefühle, um Bindung, die wir vielleicht noch bewusst, unbewusst mit der Person verbinden, die uns ja verbindet, ne, loyal uns machen. Beim Täterintrojekt ist es oft eine Selbstkritik, eine Selbstabwertung und manchmal dann eben auch vom Innen nach außen gerichtet, wo wir dann auch andere sehr stark kritisieren, sehr stark abwerten. Bei der Täterloyalität beobachten wir oft einen Schutz, ein Rechtfertigen oder auch ein Mitgefühl für die TäterInnen, ein Runterreden dessen, was da passiert ist. Beim Täter-Introjekt haben wir innere Sätze wie, ich bin schuld, ich bin wertlos. Vielleicht ist es sogar im Du formuliert, ne? Jetzt hast du es wieder nicht hinbekommen, ne? Also, dass du quasi in dir im Du redest. Bei der Täterloyalität sind es eher Sätze, die quasi über die TäterInnen gehen. Ne? Aber er, sie hat ja auch gute Seiten. Ah ja, das war ja nicht alles schlecht. Hat ja auch eine schlimme Kindheit gehabt und so weiter. Also das Täterintrojekt kann dazu führen, dass man sich selbst oder auch andere bestraft, sie vielleicht wie Täter behandelt. Also nicht sie wie Täter, also man selber wie TäterInnen handelt, so rum. Und bei der Täterloyalität dazu, dass man sich schwer abgrenzen kann von der Person, die einem das getan, das angetan hat. So. Was aber wichtig ist für den Heilungsweg. Und so sehr ich gerade beide Begriffe voneinander abgegrenzt habe, du merkst schon, sie haben ja auch Ähnlichkeiten, sie haben Gemeinsamkeiten. Das Leben ist sowieso nicht trennscharf, unser Gehirn ist nicht trennscharf, wir können nicht irgendwo neuronale Netzwerke an bestimmten Teilen abtrennen. Ne? Also viele erleben beides. Ne? Viele Queens, viele Betroffene erleben sowohl Täterintrojekte als auch Täterloyalitäten. Es kann aber auch nur eins von beiden bei dir, in deinem Leben, in deiner Aufarbeitung relevant sein. Und da sind wir einfach alle unterschiedlich. Von daher mach dir da keinen Kopf. Such nicht nach Geistern, such nicht nach Dingen, die nicht da sind. Frag dich jetzt, oh, was stimmt mit mir nicht? Ich habe nur das eine, aber nicht das andere. Ja, auch da einmal durchatmen. Es sind Konzepte, die helfen, um sich selber besser zu verstehen, um Anteile in sich besser zu verstehen, um das eigene Verhalten an der einen oder anderen Stelle besser zu verstehen. Aber auch da alles ganz entspannt. Du bist auf deinem Weg der Heilung und du machst das in deinem Tempo. Ja? Und du machst das im Rahmen deiner Möglichkeiten. Jetzt, genau, jetzt nicht irgendwie einmal Bild abdrehen und einmal irgendwie alles auf links drehen und alle Täter und Projekte bitte einmal rauskommen. Darum geht es nicht. Ne? Und auch da ganz, ganz wichtig, gerade bei den Täter in Projekten, das kann sich richtig gefährlich anfühlen, die, ich sag mal, zu entlarven. Ne? Weil wir ja, also alles, was Schutzstrategien sind, sind ja Strategien, die unser System mal eingeführt, mal übernommen hat und gesagt hat, so, das brauchen wir zum Überleben. Wenn wir, stell dir vor, du möchtest das, wovon dein System glaubt, das braucht es zum Überleben. Das zerrst du ihm jetzt aus der Hand, sagst, nein, Täterprojekte sind böse, gib her. Und dann kommt da so ein Ziehen und Zerren und auch das ist gar nicht so gut. Deswegen ist es erstmal wichtig, es wahrzunehmen. Ja, das ist auch im Prinzip der erste Schritt beim, okay, wie gehe ich denn jetzt mit Täter in Projekten und Täterloyalität um? Sie wahrnehmen, sie erkennen. Ach, guck mal, das könnte ein Täter in Projekt sein. Ach, guck mal, da fühle ich gerade, und das passt zu der Liste, die Mai erzählt hat zum Thema Täterloyalität. Ja, also es ist ganz, ganz wichtig, erstmal wahrnehmen. Denn wenn wir irgendwo ein Spotlight hinlenken, hilft uns das auch schon sehr. Und dann können wir uns fragen, ist das eigentlich meine Überzeugung? Glaube ich das wirklich? Denke ich das wirklich? Fühle ich das wirklich? Oder wo kommt es her? Und ich erlebe das oft mit meinen Klientinnen, dass wenn ich dann frage, naja, wer sagt denn das? Also, wie klingt denn diese Stimme in deinem Kopf, die das gerade sagt? Sagt das deine Stimme oder sagt das eine andere Stimme? Und dann kommen da die spannendsten Sachen raus. Ne? Also ich sag mal, das Offensichtlichste wäre, oh, ja, das hat der Täter, die Täterin gesagt. Da kann aber auch rauskommen, ja, das sagt so ein komischer, böser Clown, der ganz doll böse guckt und so eine komische, tiefe Stimme hat. Ja? Also wir sind ja, Unsere Gedanken, unsere Imagination ist ja ganz großartig darin, dann auch Bilder zu erschaffen. Also selbst wenn wir nicht zuordnen können, wer das gesagt hat, haben wir ganz oft ein Gefühl davon, wie der Anteil, der in uns ist, das fühlt oder sagt. Und dann können wir damit arbeiten. Ne? Dann sind wir bei zum Beispiel innerer Kindarbeit. Da sind wir bei Ego-State-Therapie. Genau, also erstmal erkennen und dann kannst du mal schauen, ob du mit denen ins Gespräch gehen kannst. Hey, meinst du das ernst? Ne? Wie kommst du drauf? Können wir da eine andere Lösung für finden? Also ich finde das ja nicht. Genau, und da eine ganz große Einladung, das begleitet zu machen. Also in der Therapie, im Coaching, überall, wo du noch einen zweiten Menschen, zweites Nervensystem hast, das dich da gut halten kann. Weil eben bei der Arbeit mit Tätern und Projekten auch einiges los sein kann. Ne? So ein Täter und Projekt, ich glaube, das kannst du dir gut vorstellen, das ist recht wehrhaft oder kann wehrhaft sein. Kann sich aber auch mal recht schnell ergeben, in Anführungsstrichen sagen, ja, hast ja recht, ist irgendwie doof. Genau. Gerade bei Loyalitätskonflikten kann noch eine spannende Frage sein, habe ich Angst, diesen Menschen loszulassen? Ne, habe ich Angst? Was hilft es mir, diese Person in Schutz zu nehmen? Sie immer wieder sagen, naja, aber eine Begründung, in Klammern Ausreden für den Menschen zu finden. Und warum halte ich so an diesem Menschen fest? Auch eine große schwierige Frage. Ja, was ich dir da in Summe noch mitgeben mag, ist Mitgefühl. Ich weiß, ganz, ganz schlimm. Ganz viele Queens rollen jetzt wahrscheinlich mich um. Man ist Mitgefühl. Aber ja, Mitgefühl mit dir selber entwickeln. Self-Compassion. Gibt es ja schön im Englischen, im Deutschen haben wir das ja nur so semi, ne? Selbstmitgefühl. Klingt immer noch so ein bisschen klobig, aber im Prinzip geht es genau darum, ne? Dass du Mitgefühl mit dir selber hast, dass du nicht ja, dich über dich selber ärgerst und mit dir schimpfst und sagst, na, das war ja wieder klar, ne, ich und sondern hey, das sind Überlebensmechanismen, das sind Muster, die haben gemacht, dass ich überlebt habe, dass ich heute noch hier bin, dass ich heute hier sitze, dass ich heute hier stehe, dass ich heute diesen Podcast höre. Boah, ist das krass. Ja? Und du musst das nicht mal krass finden. Ich finde es krass. Ich finde es toll, dass du da bist. Ich finde es krass, dass du da bist. Aber es ist auch okay, wenn du einfach, ja, okay, das ist ein Muster. Danke, Muster, dass du gemacht hast, dass ich noch heute hier bin. Und vielleicht ist das der erste, vielleicht ist das Schritt Null. Das Erkennen und dann vielleicht das ins Gespräch gehen, das sich reflektieren, das sich hinterfragen und das vielleicht auch mit anderen Menschen zusammen machen, die dich ja therapeutisch oder traumasensibel in einem Coaching-Kontext begleiten können auf deinem Weg. Ich hoffe, wir konnten heute zusammen ein bisschen Licht ins Dunkel bringen in ja, diese große Verwirrung, diese beiden großen Worte, Täter-Loyalität, Täter-Introjekt. Ah, genau, vielleicht noch kurz als Wortherleitung. Ich finde, das hilft immer, es auch zu verstehen. Ne? Also ein Introjekt ist quasi das Gegenteil von einem Projekt, von einer Projektion. Das kennst du wahrscheinlich als Überlebens. Na, Moment, nicht Überlebens, als Schutzmechanismus im Prinzip. Abwehrmechanismus hat Freud das da als genannt, beziehungsweise seine Tochter Anna Freud. Abwehrmechanismen, das sind ganz, ganz normale Dinge, die unsere Psyche so tut. Und Projektion kennen wir. Ne? Es ist irgendwie, finde ich, geläufiger in unserer Gesellschaft, dass man sagt, ja, oh, das projizierst du aber jetzt auf mich. Das heißt, im Prinzip habe ich so einen kleinen Projektor in mir und wenn ich genervt bin davon, dass ich unordentlich bin, ne, also ich komme mit meiner Unordentlichkeit nicht so gut klar und dann ist mein Freund unordentlich, dann bin ich doppelt sauer auf ihn, weil er unordentlich ist und projiziere meine Unordnung und mein Sauersein auf ihn drauf. So, ne, das ist Projektion. Und dann haben wir das Gegenteil der Projektion als Schutzmechanismus, als Überlebensreaktion, die Introjektion. Ja, ich nehme was rein, was gar nicht zu mir gehört, sondern ich nehme das von wem anders zu mir und sage, das gehört jetzt mir. So. Und dann haben wir eben den Spezialfall der Täterintrojektion. Vielleicht hilft dir das auch nochmal, das ein bisschen auseinanderzuhalten. Loyalität kennen wir ja, das kriegen wir ganz gut hin. Genau, jemandem loyal sein, treu sein, na, da kommt das ja her. Und ich wünsche dir viel, viel Neugierde beim Erforschen dieser beiden Konzepte in deinem Leben und hoffe, dass du da ja, so dein Weg findest, dich gut durchwuseln kannst und vielleicht das ein oder andere Aha-Erlebnis hast im Selbstgespräch mit dir.
Hey, schön, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann lass uns doch total gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und oder Apple Podcasts da. Damit hilfst du, dass dieser Podcast noch mehr Menschen ausgespielt wird. Wenn du dich mehr zum Thema Traumaaufarbeitung einlesen magst, lade dir gerne unser E-Book für 0 Euro herunter oder komme zu einem unserer monatlichen Online-Events wie dem traumasensitiven Meditationsabend mit Elena vom Strong Mind Meditation Podcast oder zu unserem Online-Atelier mit unserer Kunsttherapeutin Claudia von der Lind oder zu einem unserer Webinare mit wechselnden Themen und SpeakerInnen. Du merkst schon, wir haben ganz schön viel zu bieten in der Survivor Queen Welt. Alle Links findest du in den Shownotes. Wenn dir unsere Arbeit gefällt und du uns grundsätzlich dabei unterstützen möchtest, dass wir so coole Projekte wie diesen Podcast hier weiterhin kostenlos produzieren und ausstrahlen können, freuen wir uns über eine Spende, vielleicht ja sogar eine regelmäßige. Und wenn es nur 10 oder 15 Euro im Monat sind, das hilft uns als gemeinnützige Organisation schon sehr. Und damit verabschieden wir uns nun von dir und freuen uns, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Ciao, Kakao!